Der Titel heute ist interessant. Er hat nämlich ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen. Ohnmacht. Ich habe es bewusst anders geschrieben, als es eigentlich geschrieben wird. Ohn und dann Bindestrich und Macht groß. Ohnmacht, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Macht ist ja was, was uns grundsätzlich interessiert, oder?
Ja.
Nee, ja. Ja, ich meine, wir sind keine Machtmenschen, ne? So, das Negative meine ich jetzt gar nicht, sondern es ist eine gute Sache, über sein eigenes Leben zumindest so ein bisschen Macht zu haben, Einfluss zu nehmen. Und möglicherweise auch über die Berufung, die Gott uns gegeben hat, möchte ich gerne, dass ich darüber Macht ausüben kann und nicht andere Menschen, oder? Ja. Natürlich hat Gott über alles Macht und wir wissen ja, wo die Macht herkommt. Das steht außer Frage. Iris hat letzte Woche das Buch Daniel genommen, eine der großen, über 1,90 Meter großen Propheten. Eine der vier großen prophetischen Bücher aus der Schrift Daniel. Und ich mache da tatsächlich weiter, ohne dass wir das irgendwie abgestimmt hätten, war diese Planung vorher schon da. Und heute gucken wir uns eine Persönlichkeit an aus dem Buch Daniel. Wir werden uns in den ersten vier Kapiteln aufhalten, also da lohnt es sich hier und da mal nachzuschlagen. Vielleicht kurz was zur Vita dieser Persönlichkeit. 620 vor Christi wurde der damals erst 20-jährige Nebukadnezar II., ist eigentlich sein offizieller Titel gewesen, von seinem Vater, ihr ahnt schon, wie er heißt, Nebukadnezar I., mit politischen Aufgaben und der Heeresführung vertraut. Also er wurde ungefähr 600 vor Christi geboren. 612 vor Christus wurde mit der Eroberung der assyrischen Stadt Nineveh der größte Feind Babylons vernichtend geschlagen. Dann gab es nur noch eine Macht, die Babylon gefährlich werden konnte in dieser Zeit. Assyrer waren Geschichte. Es gab noch die Ägypter und so Reste von Assyrien, die sich da verbündet haben. Und dann gab es die große Schlacht 605 von Karkemich am Euphrat. Und auch die, ihr ahnt es schon, gewann dieser junge Prinz, noch kein König in der Zeit, und eroberte auch hier Ägypten, nahm die Vorherrschaft über den gesamten Nahen Osten, riss sie an sich. Am 7. September dieses Jahres, 605 vor Christus, wird Nebukadnezar nach dem Tod seines Vaters König von Babylonien oder Babylon. 597 erobert Babylon Jerusalem und damit ist auch das Königreich Juda erstmal Geschichte. Wir wissen, Israel wurde schon eine ganze Weile vorher erobert von Assyrien damals und nun schloss Nebukadnezar das Gericht Gottes, denn solches war es. Da fehlt jetzt die Zeit, das alles zu ordnen, wie es war nach Salomons Tod und die Reichsteilung und alles. Aber dieser Mann, um den geht es mir jetzt hier. Ich glaube, durch ihn will Gott uns heute das ein oder andere mitteilen. Nicht nur geschichtlich hoffentlich ein bisschen interessant, sondern auch auf uns als Person. Was können wir von so einem alten Knaben lernen, der ja schon lange nicht mehr diese Luft hier atmet. Nebukadnezar war ohne Zweifel auf dem Gipfel seiner Macht angekommen. Die größte und wichtigste Eroberung, die er in seinem ganzen Leben gemacht hat, hatte er aber noch nicht erkannt. Er dachte vielleicht, oh okay, eine größte Eroberung war definitiv das Assyrische Reich. Damals die Vorherrschaft im Nahen Osten. Und dann auch noch Ägypten, ja, die schon viele Jahrhunderte immer wieder mal in die Macht kamen und wieder zurückfielen. Und dann, naja gut, für uns Christen muss man sagen, hey, Jerusalem war doch bestimmt das Beste, was du erobert hast, oder? Ich meine, für ihn war das nur ein kleiner Staat, eine kleine Sache. Die waren ja eine Weile frontpflichtig und dann haben sie irgendwie dagegen verstoßen. Dann kamen die jährlichen Feldzüge, wo man eben die Leute bestrafte, die eben aus der Kette sprangen. Und Jerusalem oder Juda war eines dieser Länder. Und sie wurden geschlagen. Nein, die größte Eroberung waren vier junge Teenager. Vier junge Männer aus Jerusalem, aus Jerusalems Adel, aus Jerusalems Führerschaft. Und das wusste er noch nicht in dieser Zeit, weil das war üblich, man nahm aus den Königshöfen der eroberten Länder gebildete junge Leute, nahm die in der Zeit, wo man sie noch umprägen konnte, setzte sie in seinem Reich an verschiedene Stellen, sodass sie dann für einen dienstbar wurden, weil es war schon ein Schatz, jemanden zu haben, der gebildet war in dieser Zeit. Wie gesagt, Bildung, Schulbildung, wie wir das heute kennen und selbstverständlich nehmen, gab es damals definitiv nicht. Nur die ganz Reichen konnten sich Privatlehrer leisten und konnten eine gewisse Art von Bildung erlangen. So waren das schon Schätze, aber diese waren größere Schätze als Nebukadnezar das ahnte, allen voran einer, nachdem dieses Buch ja auch genannt ist, Daniel. Nebukadnezar war offensichtlich ein sehr exzentrischer Herrscher. Er träumte einen Traum. Wer hat schon mal geträumt? Wahrscheinlich jeder von uns. Also wir wissen, dass jeder 2 bis 4 Träume pro Nacht hat, auch wenn man sich nicht mehr daran erinnert. Nebukadnezar hatte einen und er erinnerte sich morgens noch dran. Und dieser Traum war für ihn so prägnant, so interessant oder vielleicht auch furchteinflößend, dass er all seine Magier zusammenrief. Das waren also nicht unbedingt alles jetzt Leute wie Saruman oder sowas aus dem Herr der Ringe. Das waren gelehrte Leute, da gab es sicherlich auch okkulte Persönlichkeiten bei. Also alles, was irgendwie Ahnung hat, so ein bisschen das Spirituelle zu deuten. Die rief er zu sich und sagte, Leute, was habe ich geträumt? Mein König, wir können den Traum auslegen, aber Sie müssten uns denn erst mal sagen. Was habe ich geträumt? Sie wollen wirklich wissen, was Sie geträumt haben, obwohl Sie uns das vorher nicht sagen? Ja, und dann dürft ihr mir die Auslegung sagen. Ja, das war schwierig, weil dann sagen Sie, das hat es noch nie gegeben. Wir können Träume auslegen, kein Problem. Aber es hat noch nie jemand gesagt, sag mir den Traum, den ich geträumt habe. Weil das war ist eigentlich Ihr Job, Herr König. Die Informationen, die möchten wir gerne von Ihnen. Er sagte, okay, pass auf, ihr seid alles Betrüger. Wenn ihr mir nicht bis dann und dann meinen Traum sagt, plus die Auslegung, werdet ihr alle hingerichtet. Ätschi, bätschi, ich sitze am längeren Hebel. Das war sein Ernst. Und es war alles vorbereitet. Die Hinrichtungen waren vorbereitet, die Galgen waren schon überall aufgestellt in der Stadt. Und die Zeit lief ab. Und kurz bevor die Zeit ablief, bekommt Daniel das mit, der einer von denen war. Der war eingesetzt als einer dieser weisen Magier, Berater und so weiter. Und der kam dann irgendwie zusammen mit diesem obersten Henker, der mit diesem Projekt beauftragt war, Projektmanager von Nebukadnezar zur Hinrichtung aller, wir wissen nicht, wie viele es war, wahrscheinlich waren es Hunderte. Und er sagte, Herr Oberhenker, ich wüsste da was. Wenn Sie mir die Gelegenheit noch mal geben, zum König zu gehen, könnte ich das vielleicht noch gerade rücken und könnte all diese Leute retten, weil ein paar sind meine Freunde. Na gut, der Oberhenker ging zum König und sagte, da ist ein junger Mann. Den habt ihr damals aus Jerusalem geholt. Und der sagt, er kann wahrscheinlich das machen, was Sie fordern. Na gut, bring den Jungen her. Und dann kam er. Daniel kam zum König und er machte klar, es ist nicht meine Macht, mit der ich das hier tun kann. Niemand kann das tun, sagt Daniel. Aber ich diene dem höchsten und einzigen Gott. Und der verleiht mir die Macht, dir König, das zu sagen, weil dieser Traum nämlich von ihm kam, um dir was zu sagen. Weil du bist sein ausgewähltes Werkzeug. Letztendlich sagt er das. Das ist auch schon sehr kühn, dem König zu sagen, du bist eigentlich gar nicht so mächtig, wie du denkst, sondern da ist jemand, der hat dafür gesorgt, dass du so mächtig bist und der schickt dir den Traum und schickt mich hierher, um dir das zu sagen. Okay, wir wissen, wie es ausging. Er wusste den Traum, er konnte ihn genau rezitieren. Diese Skulptur, dieses Standbild, ja, es war eigentlich mehr eine große Säulenfigur mit verschiedenen Ebenen. Und er legte das genauso aus. Er sagte, das sind 4 Königreiche, um die es hier geht, die hier vorgestellt werden. Einmal das deine, ja, goldene Haupt, und dann ging es runter bis zu den Füßen des Standbildes. Dann kam Medo-Persien, was ja später Babylon ablöste. Dann kam Griechenland, Alexander der Große, das griechische Reich. Und dann kam das Römische Reich. Und das war ja genau so. Man, das war ja ein paar hundert Jahre, bevor das alles eintrat. Und wir wissen heute rückblickend, ja genau, diese Reiche kamen. Es waren mächtige Reiche. Es waren jeweils damals weltbeherrschende Reiche, also die damals bekannte Welt beherrschend. Und zum Ende der Auslegung sprach er noch von einem 5. Reich. Und das möchte ich gerne lesen. Daniel 2 sind wir jetzt, im Vers 44. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Als Nebukadnezar das hört, und wir können uns nur vorstellen, was für eine Atmosphäre in dem Raum war, als dieser junge Mann vor diesem erhabensten König seiner Zeit, ich meine, das war der Trump oder der Putin seiner Zeit, wisst ihr, das war nicht irgendjemand, das war jemand, der genau wusste, wer er war. Der ist von klein auf mit Macht aufgewachsen und er wusste, er ist der Chef der Welt. Und dann steht dann dieser junge Bub und legt ihm das aus und er bringt was mit rein, was wir manchmal in unseren Gottesdiensten erleben. Da ist eine Atmosphäre da, die kann man nicht beschreiben. Kennst du diese Momente, wenn der Heilige Geist so nah an deinem Herzen ist, vielleicht der Einzige, der im Raum das erlebt, aber du load dich weg, sagen die Amerikaner, es bläst dich weg. Du weißt genau, jetzt ist alles egal, Gott und du, ihr seid jetzt da und da ist was, es ist atemberaubend. Ich liebe diese Momente, ich lebe für diese Momente. Oh mein, wenn ich das erlebe, ich erlebe es hier öfters, ich erlebe es in anderen Orten, ich erlebe es manchmal zu Hause in meiner kleinen Gebetskammer, ich erlebe, wie wenn Gott kommt und Tränen kommen, ich fange an zu lachen, verrückte Dinge passieren, einfach nicht wirklich mehr logisch. Da ist was anderes eingetreten in die Atmosphäre meiner Umgebung, meines Lebens. Und ich glaube, dass so ähnlich das gewesen sein musste, was Nebukadnezar empfand. Der kannte ja Magier und der kannte auch Spiritisten und Okkultisten und die Leute, die da schon ein bisschen Einblick hatten in die geistige Welt. Aber was er da erlebte mit diesem Jungen, das hat ihm offensichtlich sehr zugesetzt. Sonst würden diese Zeilen hier nicht stehen, die ich jetzt vorlese, direkt im Anschluss, nachdem Daniel eben auch von diesem fünften Reich erzählt. Im Vers 46 bis 49 steht, und bitte, sowas machen Könige eigentlich nicht. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel und befahl ihm, Speiseopfer und Räucherwerk darzubringen. Der König ergriff dann das Wort und sprach zu Daniel, wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Darauf machte der König Daniel groß und gab ihm sehr viele Geschenke und setzte ihn zum Herrscher über die ganze Provinz Babel und zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Daniel aber erbat sich vom König, dass er Sadrach, Messach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Als ich das letzte Mal in Togo war, unserem Freund John dort gedient habe mit Konferenzen und Seminaren, stellte er mich mehreren Persönlichkeiten vor. Und einige davon waren Könige. Ihr müsst wissen, in dieser Kultur ist es noch ähnlich, wie es früher im Orient auch war. Es gibt viele Königreiche. Nicht alle waren, wie wir das heute so vorstellen, so King Arthur, ne, so Königreich mit Millionen von Leuten. Das waren oft Königreiche mit ein paar hundert Leuten. Kleine Regionen, wir würden hier so sagen wie Landkreise oder kleiner. Und darüber herrscht ein König, die nennen es auch so. Und ich sprach mit einem älteren Herr, er war in Stammeskleidung, also so mit so einer Tunika, so sah ganz urig aus. Und er kam nach einer Predigt zu mir und bedankte sich und sagte, ich bin König und ich weiß genau, was es heißt, König der Könige. Ich weiß, wie das ist, wenn ich als König einen König habe. Und die haben auch eine Struktur dieser Art. Und Babylon, Nebukadnezar, wusste ganz genau, was er sagte. Nebukadnezars Reich, er war nicht der einzige König. Er hat Könige eingesetzt in den ganzen Ländern, die er erobert hat. Seine Leute. Auch in Jerusalem gab es Gedalia und andere, die dort eingesetzt wurden, entweder mit dem Titel des Königs oder mit ähnlichen Titeln. Er war der König der Könige. Und er verlangte von seinen Königen absoluten Gehorsam. Sonst geschah eben das, was in Jerusalem geschah. Dieser König hat nämlich rebelliert und die Strafe war dann, er bekam die Herrschaft entzogen und jemand anderes wurde eingesetzt. Ich möchte, dass ihr das im Hinterkopf behaltet, bei allem, was wir uns jetzt anschauen. Er wusste, wie ein König, der unter einem Königdienst sich zu verhalten hat. Weil er selbst beschreibt Gott hier als den König der Könige. Und damit als seinen König. Okay? Ist das angekommen? Er warf sich nieder, er betete diesen König an. Er war so geblättet, und ich kann mir das nur mit der Atmosphäre vorstellen, weil wenn du nur die Worte liest, glaube ich, kommt es nicht rüber, was da los gewesen sein muss in diesem Moment. Wir können den Hofstaat uns so vorstellen, wie die geschaut haben, als dieser König in seinem ganzen Ornat niederfiel und vor diesem Jungen, weißt du, und den ehrte und diese Dinge sagte. Ich meine, das ist ein Kriegsgefangener. Soweit zu diesem ersten Traum. Dann, ich nenne das mal als Überschrift, kam eine Krise. Und die Krise begann in dem Moment, als Nebukadnezar vergaß, was er gerade gelernt hatte. Wir wissen nicht genau, welcher Zeitraum dazwischen lag. Vielleicht Monate, vielleicht Jahre. Er vergaß, dass Gott der König aller Könige, der Gott aller Götter ist. Er vergaß das, was er erkannt hat, was er selbst gesagt hat. Und er war ein Kind seiner Zeit, wie auch wir Kinder unserer Zeit sind. Er wuchs auf in einem religiösen, einem theologischen Pluralismus. Hier waren viele Götter. Und man suchte sich die aus, denen man dienen wollte. In der Regel waren das die, denen schon die Väter gedient haben. Und da gab es die Familie, die diente den Göttern und die diente den Göttern. Das war halt schon immer so. So, das war sein Hintergrund. Und auch Menschen wurden durchaus gottähnlich angebetet, auch in dieser Zeit. Und dann erwartete er als der mächtigste Mann der Erde Anbetung. Ich meine, jeder Film, wo ein Bösewicht dabei ist, sieht es doch so ähnlich aus, oder? Kennt ihr so Filme 1, 2, 3, 4, 5, laufen im Kino, alle paar Jahre kommt ein neuer Teil und immer ist der Bösewicht ein bisschen böser, als er vorher war. Also die Batman-Verfilmung oder irgendwas. Du musst immer was draufsetzen, der muss böser sein als vorher. Sonst, ja, da muss ja eine Steigerung drin sein. Und dieser Nebukadnezar, das war schon ein Hammerbursche, der ließ sich ein Denkmal errichten. Er ist jetzt Gott, er ist der König, er ist der absolute Monarch, der Herrscher, der Diktator. 30 Meter hoch, 3 Meter breit. Ich meine, 3 Meter breit ist breit. 30 Meter hoch ist hoch. Was denn, wie hoch ist der Dom? 40? Also ein großes Ding. Und das war sein Denkmal. Für ihn, sein Standbild. Er sollte Ehre bekommen. Und dann kam der große Tag. Ich weiß nicht, wie lange die an dem Ding gebaut haben. Ich bin manchmal in Rüdesheim am Niederwalddenkmal. Und wenn du dann siehst, da diese, oder am Deutschen Eck, diese großen Denkmäler, die haben ja Jahre gebaut, um diese Dinger hochzuhieven. Und dann kam Wilhelm II. Irgendwann und sagte, hey, mein Denkmal, come on, gib mir jetzt einen ordentlichen Applaus. Ich habe das für euch gebaut, mein Volk. Und so ähnlich mag es hier gewesen sein. Er macht das Denkmal, er lud ein, es waren Menschenmengen, wir wissen nicht die Zahl, aber es werden Zehntausende, vielleicht mehr gewesen sein, die da zusammenkamen, um dieses Denkmal einzuweihen. Der Tag war da. All die Arbeiter waren da, die da mitgearbeitet haben, die Goldschmiede und deren Familien. Und alle hofften jetzt vielleicht nochmal einen Lob zu bekommen vom König aller Könige, der er war. Und dann gab es nur auch eine andere Seite. Wir wissen, Diktatoren können ihre Macht nur aufrechterhalten mit Angst. Wenn du also regierst und Gehorsam ist alles, was du einfordern kannst, dann brauchst du eine Strafmaßnahme, falls der Gehorsam ausbleibt. Richtig? Weil sonst bricht das Diktatursystem zusammen. Was hat er gemacht? Er hat einen Feuerofen aufgestellt. Ich meine, wer will schon gern verbrennen? Einen Feuerofen. Also er war offensichtlich nicht so ganz überzeugt davon, dass wirklich alle sich vor ihm niederwerfen, vor diesem Standbild niederwerfen würden. Also hat er auf Nummer sicher einen Feuerofen aufgebaut. Das muss ein großes Ding gewesen sein. Ich habe kein Foto gefunden, was das darstellt, was hier so beschrieben wird. Es war wahrscheinlich ein Ofen mit einer langen Zuleitung, wo eben ein Mensch durchpasste. Und wahrscheinlich ein großer Brennraum hin, der wurde vorgeheizt, der hat ordentlich Temperatur gehabt. Das heißt, wir sehen nachher noch, wie heiß das Ding war. Und wer nicht anbeten würde, würde da direkt reingeworfen. So waren wir sofort die Leute los. Erdogan lässt sie gefangen nehmen, die gegen ihn aufstehen, und der hat sie einfach direkt verbrannt. Das ist noch effizienter, weil dann ist tatsächlich nur noch Asche übrig zum Schluss. Kein Widerspruch mehr. Das System funktioniert. Verzeiht mir die politische Äußerung, aber so ähnlich, finde ich, sieht es aus. Und dann gab es den Moment, wie gesagt, alle warfen sich nieder auf ein Hornsignal, was vorher genau erklärt wurde, außer den drei Buben. Wahrscheinlich waren es inzwischen junge Männer. Daniel war nicht dabei, wahrscheinlich war er gerade unterwegs irgendwo. Aber die drei waren da. Und sie behielten ihren Glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und sie warfen sich nicht nieder. Er sagt, nicht knie nur vor einem. Und das ist der Gott aller Götter, der Herr aller Herren. Yahweh ist sein Name, der große Ich Bin. So, es gibt diese Momente auch im Leben von dir und mir, wo wir Entscheidungen treffen müssen, ob wir nicht auffallen wollen oder ob wir vielleicht abgelehnt werden. Es gibt immer wieder Gelegenheiten für jeden von uns, zu zeigen, zu wem wir gehören. Und das wird nicht jedem gefallen. Es gibt geistige Mächte, die hassen es. Wenn du irgendwo durchblicken lässt, dass du tatsächlich auf Jesus Christus glaubst, nicht nur an Gott. Gott ist okay. Aber sobald Jesus reinkommt. Moment, also Gott ist alles dasselbe Gott. Nein, es ist nicht alles dasselbe Gott. Allah ist nicht dasselbe Gott. Keine der Götzen, die wir kennen, keine der Religionen vertritt den Gott der Bibel, Jesus Christus. Es gibt keinen Ersatzgott. Egal wie lange Kulturen das schon so machen, es ist nicht richtig deswegen. Jesus sagt, es gibt nur den einen einzigen Gott. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und es gibt nur einen Weg dorthin und der ist über Jesus Christus. So, das ist radikal, oder? Von der Wurzel her heißt radikal, radik ist die Wurzel lateinisch, von der Wurzel her auf dem Wort Gottes gegründet ist diese Aussage. Jeder, der die Bibel kennt, kann nichts anderes behaupten. Du wirst es nie belegen können. Es ist so klar und so deutlich. Und das wussten die drei Jungs. Sie sagten, ja, ich kann mich vor keinem anderen hinwerfen und so tun, als ob ich den anbete. Das wäre nicht richtig. Das waren integre junge Männer. Und denen wünsche ich mir viele in unserem Land. Integre junge Männer und Frauen, die aufstehen und die für das einstehen, wovon sie überzeugt sind, auch wenn es ihnen Nachteile bringt. Amen. Man anderswo werden Leute geköpft, wenn sie sagen, ich glaube an Jesus. Oder erschossen oder sonst was. Wir haben hier einen guten Stand, was passiert uns? Ausgelacht, vielleicht verlieren wir einen Job, viel mehr passiert nicht. Ja, es mag anders kommen, ich weiß nicht, aber im Moment haben wir hier ein großes Vorrecht, als Christen in Deutschland zu leben. Großes Vorrecht. Und Nebukadnezar sah das. Oder anders gesagt, es wurde ihm überbracht. Ich frage mich, wer das gesehen hat, wenn sie sich doch alle niedergeworfen haben. Aber ja, da kamen welche und sagten, ey, König, da die drei. Die sind uns eh ein Dorn im Auge, das haben sie nicht gesagt, weil die herrschen ja hier so richtig mächtig. Das sind drei deiner höchsten Regierungsbeamten hier in Babylon. Die wollten wir eh schon immer loswerden, weil die machen die Spielchen nicht mit, die wir machen. Die betrügen nicht mit, die wirtschaften nicht in den eigenen Säckel. Das sind anständige Leute, die stören uns hier in unserer Agenda. So brachten sie es dem König und ja, der König war wahrscheinlich erstmal überrascht, weil er kannte die drei jungen Männer sicherlich. Wie gesagt, die waren ja in seiner Regierung. Und vielleicht Prokuristen, so in der Richtung, die hatten richtig was zu sagen. Und dann gab er ihnen nochmal eine Chance. Er sagte Folgendes. Wenn ihr es aber nicht anbetet, das Standbild, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, sagte Nebukadnezar, wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Jetzt sollte man denken, Nebukadnezar wüsste längst, wer dieser Gott sei. Er hat es vorher ja zugegeben, wer er ist. Vielleicht ein paar Jahre vorher. Aber er hat es offensichtlich vergessen. Also mächtige Leute haben viel zu tun, viele Informationen, kommen neue rein, die alten Falten vielleicht irgendwann hindurch. Ich kenne das, ich bin auch nicht so der Detailmensch. Manchmal vergesse ich Dinge, die zwei Jahre her sind, weil so viel Neues kommt und da muss man mich erinnern. Weißt du noch damals? Nee, weiß ich nicht mehr, aber erzähl es mir bitte. Und dann höre ich geduldig zu und hoffe auf Gnade der Person, die es mir erzählt. Kennt ihr das? Es gibt so die Detailmenschen, die vergessen diese Dinge nie. Ich bin so eher der Überschriftenmensch, Details kommen und gehen. Vielleicht war er auch so jemand, nur es war eben kein gleichgültiges Detail. Es war ein lebenswichtiges Detail, was er da vergessen hat. Und die Frage, wer ist der Gott? Bitte? Nebu! Du hast ihn kennengelernt, du hast vor ihm auf dem Boden gelegen. Also er gab dir nochmal eine Chance, auf gut Deutsch. Er hätte dir direkt reinwerfen lassen können. Er sagte, komm, nehmt euch hin. Macht mit, es ist okay, ist gleich vorbei. Sorry. Die Männer sagten Folgendes. Kapitel 3, 17 und 18. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Oh, kennt ihr die Stelle? Aus das Gewand. In diesem alten Bibelfilm, das Gewand. Ganz zum Schluss.
Der römische Soldat bekehrt sich, die bildhübsche Christin und er werden ein Paar. Und dann stehen sie zusammen vor Nero, rechts und links, tausende von Menschen beobachten das und Nero, der sie gerne retten möchte, aber das Edikt war ja erlassen, alle Christen werden sterben. Er sagte, schwör ab, dass du leben kannst. Und die beiden schauen sich verliebt an und sagen, nein, wir können diesem Jesus nie mehr abschauen. Und dann siehst du die letzte Szene, sie gehen dann Spalier in ihren Tod hinein. So mit leicht Schleier auf dem Bild dann und das wundervolle Melodie im Abschluss. Und dann endet der Film. Du siehst nicht mehr die Hinrichtung, aber du weißt genau, die Entscheidung steht. Sie zahlen den Preis. Der Film hat mich immer beeindruckt, schon wo ich noch gar kein Christ war. Da dachte ich, wow, die zieht das echt durch. Ich meine, einmal sagt ich schwöre ab und alles ist gut und hinterher kannst du ja wieder in die Kirche gehen. Nee, nee. So war das nicht. Wenn du Jesus kennengelernt hast, ist es nicht mehr so einfach. Wenn du religiös bist, geht es. Klar, dann kann man mal da ab und zu sagen, das ist ja noch nicht die Beziehung. Aber wenn du Gott so kennengelernt hast, wie er ist, dann ist es nicht mehr so einfach. Weil er ist dein bester Freund, er ist dein Vater, er ist der, dem du alles verdankst und du weißt es. Du kannst nicht mehr so tun, als wäre dir egal. Es geht nicht. Nicht mal Petrus konnte es ohne Tränen. Und er hatte noch nicht den Heiligen Geist empfangen, was er verleugnet hat. Später hat er sich andersrum ans Kreuz nageln lassen, weil er sagte, ich bin nicht würdig, so zu sterben wie mein Herr. Da ist eine Veränderung passiert, oder? Wenn du diesen Heiligen Geist empfangen hast, von dem ich rede, ist eine Veränderung passiert bei dir. Es ist nicht mehr ganz so wichtig, was Menschen denken. Es ist manchmal scheißegal.
Amen.
Und die Jungs, die glaubten an Gott und die sagten, hey, Gott kann und wahrscheinlich wird er uns befreien aus dieser Situation. Aber der Satz, den sie hinterher sagen, der gefällt mir noch besser. Aber weißt du was? Auch wenn er es nicht tut, wir bleiben dabei. Dann zahlen wir halt den Preis. Dann begegnen wir mit der ewigen Herrlichkeit. Sind wir noch lange vor dir da. Und an einem besseren Ort, als den du dann sehen wirst. Wisst ihr, Leute, es gibt auf dieser ganzen Erde keine gefährlicheren Menschen als die, die den Tod nicht mehr fürchten. Wir sehen das im Negativen bei den Selbstmordattentätern, die das gebrauchen, um andere Leute mit in den Tod zu nehmen. Weil sie glauben, damit sind sie religiös irgendwie besonders gesegnet, bekommen ihre 40 Jungfrauen im Himmel und so Zeugs. Das sind Menschen, die haben keine Angst mehr vom Sterben. Und das Tragische ist, dass sie diesen Ort nie erreichen werden, von dem sie denken, dass sie ankommen. Weil sie den Himmel verpassen. Aber Menschen wie ihr, Menschen, die Christus nachfolgen und die wissen, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen, dass wir berufen sind, Menschen zu lieben. Selbst die uns hassen, selbst unsere Feinde, das ist die Lehre, in der wir radikal sind. Kein Christ wird sich eine Bombe um den Bauch binden und in die Luft jagen, um irgendjemanden irgendwo hinzubringen. Auch nicht seine übelsten Feinde. Aber wenn wir erkennen, wofür wir hier sind und wir keine Angst vom Tod und auch keine Angst vom Sterben haben, dann gehören wir zu den gefährlichsten Menschen auf diesem Planeten. Nicht für Menschen, für den Teufel. Weil wir werden die Dinge reden, die wahr sind. Wir werden die Dinge tun, die richtig sind, auch wenn sie andere nicht teilen. Wir werden auch in der linksliberalen Welt, wie jetzt hier in Deutschland, wir werden unsere Fahne hochhalten und sagen, wir stehen für die Werte der Bibel ein. Wir stehen für Ehe zwischen Mann und Frau. Wir stehen dafür, dass auch ungeborene Babys lebendige Wesen sind, lebendige Menschen sind, die nicht umgebracht werden dürfen. Wir stehen für diese Dinge ein. Auch wenn eine scheinbare Mehrheit, ich bin gar nicht sicher, wie die wirklich aussieht, sind die Lauten, wisst ihr? Das sind die Lauten. Das ist nicht immer die Mehrheit, die man so sieht. Das sind die Lauten, die Stimmen haben in den Medien, die Dinge als selbstverständlich inzwischen verkaufen, wo wir genau wissen, weil wir die Bibel kennen, wir kennen den Plan Gottes, dass sie falsch sind. Und sie werden nicht richtiger, nur weil irgendeine Mehrheit sagt, sie sind richtig. Die Mehrheiten haben oft falsch gelegen. In diesem Land sollten wir das eigentlich wissen. Der Tötungsbefehl wurde direkt vollstreckt. Der Ofen wurde nicht nur eingesetzt, er wurde noch heißer gemacht. Die wollten auf Nummer sicher gehen. Von denen sollte wirklich nichts übrig bleiben. Er wurde so heiß gemacht, dass die Soldaten, die diese drei jungen Männer in den Ofen reinstießen, dabei verbrannten. Wir lesen, dass diese jungen Männer in voller Kleidung, mit ihren Turbanen, die man damals trug, mit ihren langen Gewändern, in diesen Ofen geworfen worden. Wir wissen, was passiert, wenn Baumwolle oder ein anderes brennbares Material mit so einem Ofen in Berührung kommt. Das dauert nicht lange, dann brennt es halt. Aber lasst uns lesen, was Daniel 3, 24 bis 30 sagt. Denn der König beobachtet das Schauspiel. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König: Gewiss, o König. Er antwortete und sprach: Sieh, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln, und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens, begann und sprach: Schedrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen Schedrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer hervor. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, das waren die Chefs, die Vorsteher und Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versengt und ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach: Der König spricht. Gepriesen sei der Gott Schedrachs, Mesach und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wer immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen von dem Gott Schedrach, Schadrach, Mesach und Abednego leichtfertig spricht, in Stücke zerhauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Daraufhin machte der König Schadrach, Mesach und Abednego groß in der Provinz Babel. Der König erkennt die Macht des vierten Mannes im Ofen. Er weiß, er hat nur drei da reingeschmissen. Dieser vierte ist das Geheimnis, dass die drei nicht brennen. Dieser vierte ist gesandt von dem, der rettet. Die meisten Ausleger, die ich hieraufhin studiert habe, sagen, dieser vierte Mann war Jesus Christus vor seiner Fleischwerdung. Weil er wird als Engel des Herrn bezeichnet. Nicht nur als Engel, sondern als ein Engel, der mit göttlicher Autorität direkt spricht und handelt. Jesus war bei den drei Jungs im Feuerofen. Und das macht das Evangelium so kostbar. Derselbe Jesus, der mit den drei im Feuerofen war, der nachher mit Daniel in der Löwengrube war, der ist mit uns, wenn wir so folgen, wie die gefolgt haben. Er ist nicht automatisch mit jedem Christen, das glaube ich lange nicht mehr. Das ist nicht wahr. Da habe ich keine Bestätigung gefunden in der Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift bindet die Gegenwart, die beständige Gegenwart Gottes immer an Bedingungen, an Beziehungen, die aktiv gelebt werden muss, an Entscheidungen, die oft was kosten. Sei vorsichtig, wenn du nicht im Gottes Willen, im Gottes Plan bist, wenn du gegen seine Gebote lebst, sei vorsichtig, damit zu rechnen, dass Gott dich rettet aus irgendwelchen Situationen. Sei vorsichtig. Es geht meistens schief. Gott ist gnädig, ja. Aber Gott hat sein Wort ja gegeben, damit wir wissen, wie wir gesegnet sein können. Und wenn wir uns dagegen entscheiden, akzeptiert er das. Nicht böse, er steht da nicht so, dass er sagt, jetzt kriegst du, was du verdienst. Nee, er steht da, hey, Blödmann, komm, kehr um. Ich habe dir doch gezeigt, was du machen musst. Ich möchte dich segnen. Und dann betet der König an. Wir haben gerade gelesen, was er alles gesagt hat, was er getan hat. Vor dem ganzen Einweihungsvolk, vor all den Tausenden von Bürgern, die mächtigsten Leute waren alle dabei. Und er betet an. Er betet Gott an. Er sagt, Gott ist der einzige Gott, der so retten kann. Er ist der Beste, er ist der Größte. Das hat er wieder entdeckt, wieder geholt, nachdem er es verloren hatte.
Ein zweites Mal erkennt Nebukadnezar die Macht des Gottes Israels. Er begnügt sich nicht damit, diesen Gott Israels anzuerkennen. Er betet ihn an, wie wir in Daniel 3,31 lesen. Weil da steht, der König Nebukadnezar wünscht allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen, euer Friede nehme zu. Es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Ich meine, das sind Worte, oder? Eines Königs, des Königs dieser Zeit, die er in die ganze Welt rausposaunt hat. Das muss in verschiedene Weisen, über Keilschrift, über andere Schrift und Verkündigungsart, über Herolde, verbreitet worden sein, überall in seinem Reich. Die Drohung zum einen, wer diesem Gott spottet, ne? Misthaufen und zerstückeln und so, nicht so angenehm. Aber dann auch die Erklärung, warum. Weil er ist der höchste Gott. Er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er sagt, der wird mich überdauern. Das sagt er eigentlich damit. Und da sind Könige nicht ganz so großzügig mit, über ihr eigenes Ende nachzudenken. Nun, wir kommen nun an die Stelle, wo er einen weiteren Traum hat. Der Traum vom Baum. Jetzt wollen wir ein bisschen Bibel lesen. Ich hoffe, ihr seid hergekommen, um Wort Gottes zu hören. Ich lese ab Daniel 4, ab Vers 7 bis Ende, bis 30. Das sind aber die Gesichter meines Hauptes auf meinem Lager. Ich schaute und siehe, es stand ein Baum mitten auf der Erde und seine Höhe war gewaltig. Der Baum war groß und stark. Und sein Wipfel reichte bis an den Himmel und er war bis ans Ende der ganzen Erde zu sehen. Sein Laub war schön und seine Frucht reichlich und Nahrung für alle fand sich an ihm. Unter ihm suchten die Tiere des Feldes Schatten und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Und von ihm nährte sich alles Fleisch. Ich schaute in den Gesichten meines Hauptes auf meinem Lager und siehe, ein heiliger Wächter stieg vom Himmel herab und er rief mit gewaltiger Stimme und sprach, haut den Baum um und schlagt seine Äste ab. Streift sein Laub ab und zerstreut seine Früchte. Die Tiere unter ihm sollen wegfliehen und die Vögel von seinen Zweigen. Aber seinen Wurzelstock sollt ihr in der Erde lassen und zwar in Fesseln aus Eisen und Erz im Gras des Feldes, damit er vom Tau des Himmels benetzt werde und mit den Tieren Anteil habe an den Kräutern der Erde. Sein menschliches Herz soll verwandelt werden und es soll ihm ein tierisches Herz gegeben werden. Und sieben Zeiten sollen über ihm vergehen. Im Rat der Wächter wurde das beschlossen und von den Heiligen wurde es besprochen und verlangt, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es gibt, wem er will, und den Niedrigsten der Menschen darüber setzt. Diesen Traum habe ich, der König Nebukadnezar, gesehen. Du aber, Belsasar, das war der Landesname von Daniel, du, Belsasar, gib die Auslegung, weil alle Weisen meines Reiches, mal wieder, nicht imstande sind, mir die Deutung zu verkünden. Du aber kannst es, weil der Geist der heiligen Götter in dir ist. Daniel deutete den Traum. Da blieb Daniel, den man Belsasar nennt, eine Weile ganz starr und seine Gedanken erschreckten ihn. Der König ergriff das Wort und sprach, Belsasar, der Traum und seine Deutung dürfen dich nicht erschrecken. Belsasar antwortete und sprach, mein Herr, der Traum gelte deinen Hassern und seine Auslegung deinen Feinden. Der Baum, den du gesehen hast, so groß und stark, dass sein Wipfel bis zum Himmel reichte und der über die ganze Erde zu sehen war, der so schönes Laub hatte und so reiche Früchte trug und an dem sich Nahrung für alle fand, unter dem sich die Tiere des Feldes aufhielten und in dessen Zweigen die Vögel des Himmels wohnten. Dieser Baum bist du, o König, der du so groß und stark geworden bist und dessen Majestät so groß ist, dass sie bis zum Himmel reicht und deine Herrschaft bis ans Ende der Erde. Dass aber der König einen heiligen Wächter vom Himmel herabsteigen sah und sagen hörte, haut den Baum um und verderbt ihn, aber sein Wurzelstock lasst in der Erde, und zwar in Fesseln von Eisen und Erz, im Gras des Feldes, dass er vom Tau des Himmels benetzt werde und seinen Anteil habe mit den Tieren des Feldes, bis 7 Zeiten über ihm vergangen sind. Das hat, o König, folgende Bedeutung. Und dies ist der Beschluss des Höchsten, der über meinem Herrn, dem König, ergangen ist. Man wird dich von den Menschen ausstoßen, und bei den Tieren des Feldes wirst du dich aufhalten. Und man wird dich mit Gras füttern wie die Ochsen und dich vom Tau des Himmels benetzen lassen. Und es werden 7 Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen, und es gibt, wem er will. Weil aber davon die Rede war, man solle den Wurzelstock des Baumes belassen, so wird auch dir dein Königtum wieder zuteil werden, sobald du erkennen wirst, dass der Himmel herrscht. Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. Ein guter Rat, auch für uns im neuen Bund. Ich wiederhole den Rat, ist wichtig. Brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. Die Erniedrigung und Wiederherstellung Nebukadnezars, dies alles ist über diesen König gekommen. 12 Monate später, nämlich erging es sich auf seinem königlichen Palast in Babel. Da begann der König und sprach: Ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und Ehre und Majestät? Noch war das Wort im Mund des Königs, da erklang eine Stimme vom Himmel: Dir wird gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen. Und man wird dich von den Menschen verstoßen, und du sollst dich bei den Tieren des Feldes aufhalten. Mit Gras wird man dich füttern, wie einen Ochsen. Und 7 Zeiten sollen über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königreich der Menschen. Und es gibt, wem er will. Wenn du so eine Stimme vom Himmel hörst, wird's gefährlich. In aller Regel. Also besser nicht so eine Stimme bekommen, okay? Vorher Dinge ändern. Ich weiß nicht. Stell dir vor, der König hört das. Und der König hört das von jemandem, wo er genau weiß, der legt aus. Der spricht wahr. Das ist kein Schönredner. Daniel war längst berühmt für seine Treffsicherheit seines prophetischen Dienstes, wie wir es heute nennen würden. Der haute nicht mal so, hieb nicht mal so daneben. Der traf, mitten ins Schwarze. Im selben Augenblick erfüllte sich das Wort an Nebukadnezar. Er wurde von den Menschen ausgestoßen, fraß Gras wie ein Ochse, und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis sein Haar so lang wurde wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelkrallen. Es sah aus wie Kettwiesel nachher. Die Älteren kennen noch Kettwiesel. Kühlwalder, die Kröte. Er hat dasselbe gemacht, was ein paar hundert Jahre später ein anderer König tat, der gar kein richtiger König war. Herodes, kennt die Geschichte. Auch der, oh, schaut, was für ein herrlicher König ich bin. Und wir wissen, das Ende war dann, dass er von Maden aufgefressen wurde, weil Gott ihn sofort richtete. Gott richtet Leute, die wissen könnten und nicht tun. Nebukadnezar hat viel zu viel erlebt. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass wir für das, was wir wissen, zur Verantwortung gezogen werden. Zudem, für das, was Gott uns anvertraut, wird er Rechenschaft fordern. Von jedem von uns. Und sie sagen, deswegen bin ich froh, dass ich kein Pastor bin. Das ist meine Rechenschaft ein bisschen weniger. Mag sein, aber du hast für dein Leben Rechenschaft zu geben. Jeder hat Rechenschaft zu geben. Und er gab Rechenschaft in dem Moment. Er spielte sich auf, obwohl er wusste, inzwischen hat 2 Begegnungen mit Gott gehabt, die sehr eindrücklich waren. Er sagt, hey, ich bin doch das herrlichste Wesen, oder schaut mal, was ich aufgebaut habe. Ich verdiene doch wieder Anbetung. Er war wieder in derselben Falle, wie vorher schon, mit dem Standbild. Er überschätzte sich. Er hatte das, was die Bibel Hochmut nennt. Und Jesus sagt, Hochmut kommt vor dem Fall.
Woanders heißt es, Gott widersteht dem Hochmütigen. Ich habe das hier schon mal gesagt. Wenn du dir vorstellst, dass das größte Ding, was du kennst, was könnten wir jetzt hier nehmen? Sag mal, kennt ihr diese riesigen LKWs, die so in den großen Steinbrüchen benutzt werden? Wirklich, die passen auf keine Straße. Riesig, die sind höher als dieser Raum. Ja, die Multiple. So ein Ding steht dir entgegen. Du willst vorbei, kein Platz rechts und links, und das steht dir entgegen. Wie viele Chancen hättest du, da weiterzukommen? Egal wie dick dein Bizeps ist, wie viele Chancen hättest du? Selbst wenn die Handbremse gelockert ist, wie viele Chancen hättest du? Nix, kein Millimeter würdest du das Ding bewegen können. Oder stell dir einen Flugzeugträger vor, der vor dir steht. Und dann stell dir Gott vor, das größte Ding im Universum. Und der sagt, es ist aussichtslos, was auch immer du für Fähigkeiten hast, wo auch immer deine Erfolge sind, wie auch immer Leute dich einschätzen, du kommst keinen Millimeter irgendwo hin. Deswegen ist Stolz so gefährlich. Deswegen warnt uns Gott immer wieder vor Stolz. Stolz bringt Gott gegen uns auf, weil wir in dem Moment seine Position einnehmen. Wir sagen, wir kriegen das schon hin. Hey, ich bin stark. Ich bin klug. Ich habe Ahnung. Ich habe Einfluss, Macht, Position, Titel, was auch immer. Trugschluss. Ein Schluss, der dich betrügt. Diese Krankheit des Königs war wohl Boanthropie. Die gibt es wirklich. Die Vorstellung, ein Tier zu sein und sich dementsprechend zu verhalten, ist die Definition dieser Krankheit. Das ist ein Zustand, der auch zur heutigen Zeit beobachtet wird. Vielleicht wurde der König während seiner Krankheit in einem der königlichen Gärten gehalten. Dann kamen Könige zu Besuch und sagen, oh, hier, wir haben so schöne Pferde in unserem Garten, wir haben Lämmer in unserem Garten, aber wir haben einen König in unserem Garten. Oh, wow. Wir haben unseren König aller Könige, den haben wir, guck mal da, schau mal, die langen Haare und die langen Fingernägel, ach, so herrlich, oder? Wer hat so einen König in seinem Garten, das 7 Jahre lang? Wisst ihr, der König der Könige. Und dann frisst er Gras, wird gefüttert, hat keine Ahnung mehr, wer er ist. Und warum ist diese Geschichte in der Bibel? Was spielt die für eine Rolle für uns heute? Ich glaube, eine ganz interessante und wichtige, wenn wir die Botschaft dahinter erkennen. Weil er nahm ihm das Königreich nicht weg. Warum? Weil er berufen war, König zu sein. Es gibt ja heute Leute, die reden gegen Donald Trump oder gegen andere Leute. Aber wir ahnen, dass Gott Leute beruft, die wir nicht berufen würden. Das hat es immer gegeben. Und es waren die richtigen Leute zur richtigen Zeit, auch wenn du und ich das vielleicht nicht so gesehen hätten am Anfang. So Dinge muss man sowieso immer vom Ende her betrachten und dann gucken, was passiert. Ich hätte Nebukadnezar auch nicht berufen, oder? Vielleicht war selbst Hitler berufen. Denk mal über den Gedanken nach. Was wäre, wenn jeder, der in Herrschaft kommt, erstmal eine Berufung von Gott hat? Und dann vermasseln die Jungs das, weil sie ganz andere Dinge tun, als sie tun sollten. Statt Barmherzigkeit zu üben, statt Gerechtigkeit zu üben, bauen die ihr Königreich auf. Weil die haben ja die Mittel und die haben auch die Fähigkeiten. Gott setzt Leute ein, denen er auch die Fähigkeit gibt, das zu tun. Und doch missbrauchen es Leute manchmal. Und dann reden wir über Diktatoren oder über furchtbare Dinge, die passieren. Dieser Mann war berufen. Und Gott wollte ihm und uns etwas zeigen. Nämlich, dass ihn seine Berufung grundsätzlich nicht gereut. Aber dass er nicht jedes Spiel mitspielt. Dann, wenn du anfängst, mit der Berufung, die du bekommst, einen Schaden zu verursachen, der über ein gewisses Maß hinausgeht, drückt Gott kein Auge mehr zu. Und ich glaube, dass das heute genauso ist. Wir haben ja viele Leute, die andere Leute leiten, durch Kleingruppen zum Beispiel. Wenn du dir Sünde erlaubst, vielleicht sogar offensichtliche, die andere Leute in Versuchung bringt, wird Gott die Augen nicht ewig zugedrückt halten. Ich weiß nicht, ob du jemals Gras fressen musst. Ich hoffe nicht. Aber ich habe oft gesehen, wie Gott Leute aus dem Dienst herausnimmt, auch aus pastoralen Diensten. Wie er sie herausnimmt, manchmal für eine Weile, manchmal für immer. Weil sie nicht bereit waren, umzukehren. Buße ist immer der einfachste Weg. Buße ist nicht schwierig. Buße kann ich in Sekunden praktizieren. Wenn mein Herz bereit ist, sich korrigieren zu lassen von Gott. Und dann lesen wir weiter. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Alle.
Das meinte auch ihn selbst, er hat es verstanden. Alle. Er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seine Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück, nämlich dann, wo er das erkannt und bekannt hatte. Und mit der Ehre meines Königtums kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine Großen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Ich weiß nicht genau, aber hört ihr nicht das Kichern, wenn der König nach den 7 Jahren auf seinem Thron saß und kamen wichtige Persönlichkeiten und alle hatten ja dieses Bild im Kopf, ne? Die langen Fingernägel, die langen Haare, das grasfressende Wesen im königlichen Palast. Und jetzt sitzt er da und will wieder König sein. Hast du deinen Abteilungsleiter schon mal in Unterwäsche gesehen? Oder auf der Toilette sitzend? Wie ist deine nächste Begegnung? Wie ist dein inneres Bild danach? Verstehst du? Hey, du hast diesen Mann da echt als Vieh gesehen. Du hast seinen Unrat gesehen, den er an jedem Ort hinterlassen hat. Und der sitzt jetzt da und ist König aller Könige. Wisst ihr, was das Geheimnis war? Er hat Demut gelernt. Er wusste von diesem Moment an, alle sind in Gottes Hand. Nicht nur alle außer mir, das war bis dahin sein Denken. Ich bin ja der König der Könige. Alle. Wenn Gott das mit mir heute machen kann, wer bin ich dann? Ich darf König sein. Oh, danke Gott. Das ist cool. Das ist eine andere Haltung, als ich bin der Chef. Ich bin König. Ich verdiene das. Meine Familie waren immer Könige. Er hat es kapiert. Und dem Demütigen gibt Gott etwas, das du für kein Geld der Welt kaufen kannst. Gnade. Gnade. Eine unverdiente, nicht verdienbare Gunst. Offene Türen. Liebe von Menschen, die du nicht verdienst. Und dann lesen wir im Kapitel 4, 34 die Erkenntnis von Nebukadnezar. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Er ging durch eine harte Schule, keine Frage. Ich wollte nicht tauschen. Deswegen ist es ja so gut, diese Schule mitzumachen und uns anzuschauen, was passierte, damit wir möglichst diesen Fehler nicht auch machen. Wir machen andere Fehler, keine Frage. Aber den Fehler könnten wir uns ersparen, wenn wir jetzt klug sind. Er hatte zweimal zuvor das Klopfen Gottes gehört. Das liegt nicht, ist nicht schlimm. Doch es herrschte immer noch jemand anderer im Herzen des Königs. Das war Stolz. Stolz ist nie gegangen. Hat kurze Momente gehabt, wo er erkannt hat, ups, da ist ja jemand anders, der ist deutlich mächtiger als ich. Aber dann hat er es wieder vergessen. War wahrscheinlich nicht regelmäßig im Gottesdienst. Vielleicht hätte er sich mit Daniel öfters Zeit nehmen sollen. Quality Times, hätte sich von ihm erzählen lassen sollen. Präsident Trump hat solche Leute, hat Christen. Wir kennen einen davon. Ein fantastischer, hingegebener Mann, der seine ganze Familie zu Jesus geführt hat von Trump. Der ist bei ihm jetzt, das ist ein Babychrist. Er macht noch viele Fehler, aber da sind Leute in seiner nächsten Umgebung, die ihm ständig von Gott erzählen, ihm zeigen, wie er sich verändern sollte, wie sein Charakter wachsen sollte, damit er eben nicht mehr der Arsch ist, der er war. Ich habe heute viele böse Wörter in meiner Predigt. Das wird ja nicht gefilmt. Okay, aber vielleicht passen die auch hier. Gott selbst bietet 2 Dinge an, die das Leben jedes Menschen verändern und bereichern. Das eine, er rettet Menschen. Er hat damals die Leute im Feuerofen gerettet, er hat später Nebukadnezar vor sich selbst gerettet. Ich vermute, wir sehen ihn im Himmel. Und er wird nicht der größte aller Könige da sein im Himmel. Vielleicht wird er auf der letzten Reihe sitzen, keine Ahnung. Aber ich glaube, er ist da. Und es wird interessante Gespräche geben mit ihm. Wie war das damals? Wie war das Gras? Wie war die Qualität? Ich meine, das sind vielleicht die ersten Fragen, die einem einfallen, wenn man ihn dann sieht. Oder vielleicht auch nicht mehr. Wenn wir da sind, sind wir alle schon so heilig, dass das gar kein Thema mehr sein wird. Das Zweite, was er uns anbietet, ist aber mindestens so wichtig wie das Erste. Und das Zweite ist Herrschaft. Die Frage, ob Jesus dein Retter ist wichtig, aber die Frage, ist er dein Herr, ist auf Dauer die wichtigere. Denn was nutzt es dir, wenn Jesus dich rettet, und das kann hier gleich passieren, und du gehst danach doch wieder deine Wege. Und das kannst du, weil wenn du dich zu Jesus bekehrst und fängst an, mit ihm zu leben, kannst du trotzdem jederzeit einen anderen Kurs einschlagen. Es gibt Leute, die haben sich bekehrt hier und die fingen an, richtig stark zu gehen, und dann, oft waren es sexuelle Dinge, vielleicht war jemand nicht verheiratet, da kam irgendeine Frau, und schwupp, ging man einen Weg, der nicht gut war. Und manche hat man nie wieder gesehen. Aber es gibt auch andere Sünden, die das machen können. Ein Lottogewinn kann genauso dasselbe bewirken. Auf einmal habe ich 1 Million, brauche ich noch Gott. Und dann gehen Leute wieder den alten Weg und landen oft in furchtbaren Dingen. Ist Gott aber beständig dein Herrscher, nicht nur dein Retter, sondern dein Herr, dann wird er dich führen. Und er wird dich vor vielem bewahren, was dir sonst passieren würde in diesem Leben. Weil wir leben in einer gefallenen Welt. Die Dinge, die hier passieren, sind oft nicht lustig. Jeder, auch wir Christen, kommen in Situationen, die sind nicht lustig, die sind nicht schön, die hätte sich niemand ausgesucht. Da stirbt jemand, der uns ganz nahe ist. Oder da gibt es einen Unfall und Dinge passieren, die nie hätten passieren dürfen. Aber dann ist er da, wenn er dein Herr ist. Vor vielen bewahrt er dich. Wahrscheinlich, wenn wir wüssten, vor was er uns bewahrt hat, was wir nie mitbekommen haben, würden wir hier alle auf den Knien rutschen und würden nur noch dankbar sein, dass wir überhaupt noch da sind. Ich habe so 3, 4 Sachen mitbekommen, wo ich eigentlich hätte tot sein müssen, und ich bin noch da. Und ich erinnere mich oft daran und sage, Gott, danke, dass ich noch da bin. Ich werde dieses Jahr 50, das ist ein Vorrecht. Ich habe viele Leute getroffen, die nicht 50 geworden sind. Wir leben mit Gunst, wenn wir mit Gott leben. Gott kann uns bewahren. Gott ist wie so ein Navigationssystem. Er schaut über die nächste Kurve, die wir so sehen kriegen, und sagt, fahr links oder rechts, ist besser. Wir sehen oft nicht, was da auf uns wartet, welcher Unfall warten würde, welche Baustelle uns verzögern würde. Ich sagte, die zweite Gruppe Menschen, nämlich die, dessen Herr Jesus ist, sind die gefährlichsten Menschen auf der Erde. Wenn Jesus mein Herr ist, gibt es keinen Grund mehr für Angst. Auch keine Angst vor dem Tod. Und alle Ängste gipfeln in der Furcht vor dem Tod. Alle Ängste. Du vor Spinnen Angst hast, vom Flug, vor irgendwas sonst. Alles gipfelt in der Furcht vor dem Tod. Und wenn diese Furcht nicht mehr herrscht, bist du frei. Dann hast du eine Freiheit, die jenseits dessen ist, was Menschen jemals erleben können. Egal, was für Mittel sie sonst haben. Und das macht den christlichen Glauben und die Beziehung zu Christus so einzigartig. Keine Religion kann das bieten, keine. Weil diese Menschen wissen genau, dass sie nichts zu verlieren haben und dass ihre Heimat nicht dieser Planet ist, sondern Gottes Königreich, das vor 2000 Jahren durch den Tod und die Auferstehung des Königs aller Könige errichtet wurde. Christus hat schon vor seiner Kreuzigung klargestellt, dass niemand Macht hat, wenn Gott sie ihm nicht gibt. Jeder, der von Gott Macht erhalten hat, wird eines Tages darüber Rechenschaft ablegen. Und vielleicht sagst du, ich habe keine Macht bekommen. Und ich sage dir, du irrst dich gewaltig. Du hast Macht bekommen über dein Leben. Über diesen Tag. Über jeden Tag, der dir noch bleibt. Über deine Entscheidung. Über deine Gefühle. Du hast Macht bekommen, große Macht. Niemand hat diese Macht über dich, wie du sie hast. Niemand. Wir wissen es von KZ-Häftlingen, von einem habe ich ein Tagebuch gelesen, der sagte, die Wärter, die haben uns geschlagen, geschunden und in jeder Hinsicht misshandelt, aber sie hatten keine Macht über unsere Gedanken. Wir waren frei da drin. Das konnten sie uns nicht nehmen. Sie waren immer noch mächtige Menschen. Wenn sie es zugelassen haben, dass das bricht, dass Bitterkeit reinkommt und Zorn, dann zerbrachen die Leute. Du magst kein König oder Präsident sein, aber du hast ein einzigartiges Leben anvertraut bekommen. Unzählige Entscheidungen macht dieses Leben auf. Und wenn das dir aber bewusst ist, dann wirst du größere Ehrfurcht haben vor dem Geschenk des Lebens, das Gott dir gegeben hat. Jesus selbst sagte, ich sage aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Gleichzeitig sagt er, dass die, deren Herr Jesus ist, große Vollmacht bekommen. Ohnmacht ist die Sache, die jeder Mensch kennt, der Jesus nicht nachfolgt. Egal wie mächtig sie nach außen hin auftreten. Innen drin spürt man die Ohnmacht, die kommt zu schnell. Eine kleine Krankheit zeigt mir schon, wie ohnmächtig ich sein kann. Wie wenig Macht ich habe, diese Dinge zu verändern. Wenn irgendwo ein Krieg stattfindet, dann merke ich, wie ohnmächtig ich bin. Wie wenig ich tun kann, um diesen Menschen zu helfen. Ohnmacht, das Gefühl kennt jeder. Und das ist bei manchen in dieser Zeit gerade sehr, sehr stark. Jederzeit könnte hier irgendein Araber hier reinlaufen mit einem Rucksack und, ne? Und dann macht's bumm. Dann bin ich vielleicht mein Leben los. Ohnmacht. Wer kann das verhindern? Wer kann alle Araber mit Rucksäcken verhindern? Ich überzeichne jetzt ein Bild. Es muss kein Araber mit Rucksack sein. Es kann genauso ein Deutscher sein, der Islamist ist und dem hinterherläuft. Was auch immer. Er sagte, siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpionen zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Also Leute, wenn das nicht Vollmacht ausdrückt, Macht über alle Feinde. Und nichts soll mir schaden. Das heißt nicht, dass mir nichts schaden kann, sondern dass, wenn ich in Christus bleibe, mir nichts schaden wird. Ob ich in Christus bleibe, ist meine Entscheidung. Jeden Tag aufs Neue. Folge ich dem, was Gott sagt, oder folge ich meinen Gefühlen? Folge ich dem, was alle tun? Meine Macht. Meine Entscheidung. Oder woanders. Matthäus 28 sagt er, der auferstandene Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltzeit. Amen. Jeder echte Jünger Jesu wird das zu seiner Basis machen. Anderen Leuten davon zu erzählen, wie gut Gott ist. Wie kann ich das verschweigen, wenn ich es selbst erlebt habe? Geht gar nicht. Und wenn ich das tue, habe ich diese Vollmacht, die Jesus von sich selbst sagt, mit mir jeden Tag. Wenn ich das nicht tue, kann ich mir einbilden, ich hätte diese Vollmacht mit mir jeden Tag, aber sie wird nicht zu sehen sein. Wir möchten, dass die Menschen von seiner Macht reden. Und das geht nur dann, wenn seine Macht durch mich wirken kann. Und das wiederum ist in meiner Macht, ob ich das anstrebe, ob ich diesen Lebensstil eines wiedergeborenen Christen, eines bekennenden Christen lebe oder das doch so halbseiden mache und irgendwie auf beiden Seiten hinke, wie Jesus das sagt. Ich fasse zusammen. Macht ist vergänglich, wenn sie nicht von Gott selbst kommt. Macht kann kommen, Macht kann gehen. Zweitens, manche Krise birgt die große Chance in sich, Gott zu finden. Vielleicht spreche ich gerade zu einer Person hier, die sagt, ich bin gerade mitten in einer Krise, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin oder ich wusste es noch nie. Oder habe eine Krankheitsdiagnose, die mir sagt, nur noch ein paar Wochen. Vielleicht hört das jemand hier auf dem Wege, tausende von Leuten hören diese Predigt irgendwann. Vielleicht bist du das. Dann ist es vielleicht eine große Chance. Alle sehen nur die Krise, sehen die Chance dahinter. Dieses Leben ist ohnehin endlich, wir sterben alle. Morgen vielleicht, vielleicht in 50 Jahren. Das Ende ist dasselbe. Und drittens, die wichtigste Erkenntnis ist die, dass Gott real ist und wir unser Leben unter seiner Herrschaft leben sollten, um ans Ziel zu kommen. Das, was der alte König Nebukadnezar erlebt hat, er wurde 78 Jahre alt, sagen uns zumindest Wikipedia, wenn das Geburtsdatum alles damals richtig notiert wurde, 78 Jahre. Also er hat noch ein paar Jahre gelebt und geherrscht, auch danach noch. Er hat noch seine Königsherrschaft genießen dürfen, hat für die Zeit ein gutes Alter erreicht. Macht ist eine Illusion, wenn sie nicht von Gott gegeben würde. Und glaubt mir, jeder mächtige Mann findet das zu dem einen oder anderen Zeitpunkt in seinem Leben auch heraus. Mit keiner Macht der Welt kann ich jemanden dazu bringen, mich von Herzen zu lieben oder mir zu vergeben. Wie gesagt, das hier oben und hier drin ist frei. Immer. Es sei denn, ich binde es selbst. Keine Macht, die ich habe, reicht aus, um Gottes Segen zu sichern oder auch nur meine Gesundheit zu bewahren oder ein langes Leben zu haben. Ich kann es nicht tun. Ich kenne Leute, die haben sich immer gesund ernährt und sind mit 50 im Herzinfarkt gestorben. Haben nie geraucht, nie getrunken. Die Macht haben wir nicht. Wir können Dinge beeinflussen. Wir können eine Tendenz setzen. Aber letztlich, die Macht, auch nur einen Tag, sagt Jesus, nur einen Tag zu verlängern, steht gar nicht in unserer Hand. Was wir tun können, ist, das von Gott gegebene Endalter zu erreichen, indem wir weise sind. Das können wir. Viele sterben lange vor der Zeit, die sie eigentlich leben sollten. Oft selbst verschuldet durch ihren Lebensstil. Aber Gott hat Besseres für uns. Ich habe mich entschlossen, ich möchte meine Lebenszeit ausreizen. Nicht, dass ich mich nicht auf den Himmel freue, aber ich möchte diese Lebenszeit hier, weil die ist ja einmalig. Im Himmel bin ich ewig, aber hier, das hört ja halt irgendwann auf. Und ich möchte das ausreißen. Ich möchte das, was ich hier tun kann für Gott, so lange tun, wie es geht. Weil da oben kann ich keinen mehr zu Jesus führen. Das sind ja alle schon gläubig.
Da oben kann ich gewisse Werke, kann ich da oben nicht mehr tun. Ist vorbei. Wenn du oben angekommen bist, der lebt schon mit Jesus. Aber hier unten, hier gibt es eine Menge, die keine Ahnung haben, wer Jesus Christus ist. Die hören Jesus und denken Cash. Ah, die Cash. Kirche. Die Frage, die ich euch jetzt stellen möchte zum Schluss ist, ist der vierte Mann, der mit den drei im Feuerofen waren, schon mit dir? Ist er Teil deines Lebens? Oder besser gesagt, folgst du ihm nach? Erwarte nicht, dass er dir nachfolgt. Das ist nicht der Weg. Folgst du ihm nach? Ist er dein Erretter und ist er dann auch dein Herr? Darf er bestimmen, wie dein Leben weitergeht? Darf er sagen, was du tun solltest und was nicht? Bist du bereit, dich ihm zu unterordnen, wie man sich einem König unterordnet? Hast du schon diese Furchtlosigkeit vor dem Sterben, weil du weißt, dass du danach bei Gott sein wirst und alles noch besser sein wird, als es hier für Nachfolger von Jesus schon möglich ist? Hast du deine Ohnmacht schon eingesehen? Bist du bereit, sie zu bekennen? Hier heute vor allem? Sind nicht ganz so viele da wie bei Nebukadnezar, bei der Standbildeinweihung, wo er niederfiel und Gott die Ehre gab, als er erkannt hat, mit wem er es zu tun hatte? Ich möchte dich einladen, wenn du das heute erkannt hast, wenn das deine Entscheidung ist, bitte lass uns alle aufstehen, damit die von euch, die sagen, das ist meine Entscheidung, jetzt hier nach vorne kommen zu mir. Ich möchte gerne mit euch beten. Wer sagt, ich möchte mein Leben heute diesem vierten Mann anvertrauen, ich möchte Jesus Christus mein Leben geben und ich möchte ihn mitnehmen von diesem Ort. Das heißt nicht, dass wir uns nochmal wiedersehen, aber dass Jesus Christus mitgeht. Weil diese Entscheidung ist die Voraussetzung für ein Leben mit Gott. Wer möchte diese treffen? Wer ist so kühn? Wer fürchtet sich nicht vor Menschen? Wer sagt, das ist mein Weg, das ist meine Entscheidung? Kommen Sie, kommt nach vorne. Ich habe diese Entscheidung getroffen, als ich 20 Jahre alt war. Es war in Wiesbaden auf einer Evangelisation. Und ich war neben dieser Dame dort. Wir waren die Ersten vorne, wir sind gerannt. Als wir gehört haben, Jesus möchte unser Leben retten und wir erkannt haben, dass wir es tatsächlich nötig haben, gerettet zu werden, weil wir ohne ihn nicht wieder ankommen, wo wir hin sollen. Hey, ich frage noch einmal. Leute, lasst Jesus nicht warten, er ist es, der ruft. Und wenn du es in deinem Herzen empfindest und hörst, dann komm. Treff eine Entscheidung für Jesus, die dein Leben für immer verändert. Er liebt dich. Es ist ihm nicht egal, wie du hier nach Hause gehst. Es ist ihm nicht egal, wie dein Leben weitergeht von jetzt an. Das ist deine Chance. Ist noch jemand da? Komm, schämt euch nicht. Er hat sich nicht geschämt, als er nackt am Kreuz hing für uns. Er hat bezahlt. Und was wir tun müssen, ist, diese Bezahlung anzunehmen und sagen, ja, Gott, okay, ich hab's kapiert, ich kann's nicht bezahlen, ich kann mein Leben nicht führen, ich krieg's nicht hin. Keiner kriegt's hin. Die Leute lügen. Keiner kriegt's aus eigener Kraft hin. Alle verzweifeln an irgendeinem Punkt. Die Reichen wie die Armen, die Stars wie die Hartz-IV-Empfänger, alle. Ohne Christus kommt niemand da an, wo er hinkommen soll. Und Gott hat so einen guten Plan. Ich bete jetzt mit euch fünf, mit euch vier dieses Gebet. Und wer das noch tun möchte und wer das schon getan hat, sprich's mit. Dieses Gebet kann man nicht oft genug beten. Es ist ein Gebet der Hingabe. Wenn ihr knien könnt, dann kniet doch bitte vor ihm. Und sprecht mir nach. Von ganzem Herzen. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und jetzt bringe ich dir all meine Schuld. Bitte vergib mir. Reinige mich davon. Ich nehme deine Rettung heute in Anspruch. Ich danke dir, Herr. Und ich entscheide, von heute an sollst du der Herr meines Lebens sein. Ich will dir nachfolgen, Jesus, bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Jetzt erhebt euch als neue Kreaturen, das sagt die Bibel nämlich dazu, wenn wir unser Leben Jesus geben, sagt er selbst, zieht etwas ein, der Heilige Geist Gottes. Und es verändert uns auf eine Weise, wie kein Mensch uns verändern kann. Ich sage schon mal herzlichen Glückwunsch und willkommen in der Familie Gottes. Herzlichen Glückwunsch, wundervoll. Der Himmel jaucht und freut sich. Eine wundervolle Entscheidung. Ich glaube, sie wird immer fester.
immer klarer. Das ist wundervoll. Wundervoll. Hey, bester Gott. Wer das heute zum ersten Mal gemacht hat, da hinten steht meine Schwester Maria. Und die würde euch gerne noch was schenken. Geht doch mal mit der nach nebenan. Die hat noch was vorbereitet, eine Kleinigkeit. Und möchte auch noch ein persönliches Gebet für euch mitgeben. Ein Applaus für unsere Helden heute. Halleluja. Wir fressen kein Gras, wir entscheiden zur rechten Zeit und kommen da an, wo Gott uns haben will. Dankeschön, liebe Iris.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu. Er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird. Und sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir. Und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.